Hallo und herzlich willkommen bei deinem Lieblingspodcast Mind Matters, deinem Potenzialpodcast, um in Leichtigkeit dein volles Potenzial zu entdecken. Wir sind Nils und Sebastian und wir freuen uns, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und wollen deshalb auch sofort loslegen. Herzlich willkommen in Klopfhausen, zurück im Podcast Mind Matters. Ihr Lieben, wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir haben eine kleine Pause eingelegt. Nils war krankheitsbedingt rausgehauen, ich war krankheitsbedingt zurückgezogen. Und heute hatten wir die erste Viertelstunde eine Herausforderung mit der Kamera. Die haben wir gelöst. Weiterhin haben wir eine Herausforderung. Wundert euch nicht. Wenn ihr uns im Auto hört, wenn ihr euch zu Hause hört, bei euch ist alles in Ordnung. Es kann sein, dass beim Nils über die Kopfhörer mal ein kleines Klopfzeichen kommt. Die Nachbarn spielen ein bisschen Sanierung, oder? So war das, glaube ich.
Ja, genau, die Heizung wird saniert. Das ist natürlich immer entspannt.
Schön. Immer wenn du sprichst und deine Stimme präsent wird, kommt's Klopfen. Jetzt gerade hören wir es sehr präsent. Naja, wir wollen uns nicht abbringen lassen. Wir haben ein cooles Thema mit. Wir haben uns so gefreut, dass wir endlich wieder quatschen können. Deshalb wollen wir mit euch heute trotzdem wieder sprechen, weil wir Lust haben, wieder was zu produzieren, weil wir endlich beide wieder können. Und sprechen wollen wir heute über den Umgang mit familiären Konflikten. Ich persönlich würde das Thema ganz gerne mal in die Richtung einleiten wollen, dass wir uns nicht zwingend die familiären Konflikte im partnerschaftlichen Kontext anschauen, sondern vor allem im elterlichen Kontext anschauen. Also wie gehen wir damit um, wenn wir einen Konflikt mit unseren Eltern haben? Wie gehen wir damit um? Dann aber logischerweise auch, wenn der Konflikt mit den Eltern entsteht, im Umgang auch mit dem eigenen Partner. Vielleicht ist der eigene Partner sogar auch Teil eines familiären Konflikts oder Auslöser, wie auch immer. Und wir stehen da vielleicht sogar auch so ein Stück weit zwischen den Stühlen und haben einerseits unsere leibliche Familie, andererseits unsere zugeheiratete Familie. Also ich glaube, in diesen Konstrukten erkennen sich ganz, ganz viele Menschen wieder, dass es da zu Spannungsfeldern kommen kann, wenn unterschiedliche Weltbilder aufeinandertreffen. Und je nach Prägung, wir selbst ja auch so ein Stück weit hin und her gerissen sind, zwischen den Stühlen stehen, versuchen die Harmonie zu wahren, allen irgendwo gerecht werden wollen, keine Grenzen setzen wollen, nicht uns auf eine oder die andere Seite schlagen wollen. Also alleine in den ersten 2 Minuten schon ganz viele verschiedene Dinge drin, wo sich sicherlich der ein oder andere wiederfindet. Lass uns mal die nächsten Minuten nutzen, um uns das anzuschauen und zu schauen, wie kommen wir da vielleicht charmant durch diesen Prozess durch, dass wir allen anderen gerecht werden oder vielleicht auch in aller Linie erstmal uns selbst. Ja. Nils, so schön, dich mal wieder zu sehen. Was hast denn du für Erfahrungen damit? Was würdest du sagen, den Leuten da mitgeben zu können aus eigenen Erfahrungsberichten heraus? Hau mal raus.
Ja, also erstmal finde ich es auch cool, dass wir uns jetzt mal nach Wochen wieder hören, sehen. Wir sehen uns ja gerade. Und ich hoffe, das Klopfen im Hintergrund ist jetzt nicht allzu laut. Also es ist jetzt gerade nicht da. Aber vielleicht kann ich auch unser KI-Bearbeitungsprogramm auch sehr intelligent rausschneiden. Wer weiß, bin ich jetzt einfach mal positiv. Und ja, Thema ist auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe auch, also jetzt persönlich, gerade wenn man jemanden kennenlernt, ich meine, ich habe jetzt meine Freundin vor ein paar Jahren kennengelernt, da, sagen wir mal, kriegt man ja nochmal neue Einblicke in Familien, wie Familien anders funktionieren, vielleicht auch wie die eigene Familie funktioniert. Und was ich immer stark gemerkt habe, ist dieses, wie man selbst in der Familie auch kommuniziert, über Dinge redet. Das ist für einen ja selbstverständlich, aber wenn man dann später auch mal andere Familien kennenlernt, beziehungsweise auch integriert wird, dann reflektiert man so die Kommunikationsstile in der eigenen Familie, wie über Probleme geredet wird, das kann man dann auch ganz anders reflektieren. Und das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr spannend, dass man dann zum Punkt kommt, um da einfach mal drüber nachzudenken und zu reflektieren. Und ja, auch mal sagt, okay, hey, was lief jetzt vielleicht nicht gut bei mir in der Familie? Was läuft bei anderen besser, aber andersrum genauso? Was kann ich sehen, was bei uns gut läuft, was bei anderen nicht so gut läuft? Und das ist ja im Endeffekt auch wieder so ein ganzheitliches, systemisches Ding, wo dann auch wieder die Beziehung mit deinem Partner, deiner Partnerin wieder drauf einspielt. Und ja, ich weiß nicht, wie ist das bei dir im Coaching? Ist das, wie gehst du dann da dran, wenn das, sagen wir mal, so ein systemisches Problem ist? Also wenn es, was heißt ein Problem? Kein Problem, aber wenn es halt Themen sind, wo viele Menschen Einfluss drauf haben, viele Menschen im Prinzip dieses Konstrukt von einer Familie, vielleicht auch zwei oder drei Familien, zusammenkommt und da Reibungen entstehen. Was sind da so die ersten Anhaltspunkte, erste Fragen oder was ist denn auch die Zielstellung von den Leuten, die über solche Themen als Probleme reden?
Ja, genau. Also lass uns vielleicht mal, um eine Basis zu haben, erstmal nochmal hingehen dazu, wie entstehen Partnerschaften und wie kommt es dann zustande. Also wir haben ja alle, kennen wir aus unserer frisch verliebten Phase, da finden wir an unserem Gegenüber alles toll und selbst wenn er einen Pups lässt, ne? Also wir sind total verliebt, wir finden am Gegenüber alles geil und irgendwann kommt der Moment, wo, ich sage jetzt nicht, wo das Ganze kippt, sondern wo wir einfach ein Stück weit mehr im Alltag angekommen sind, wo wir auf einmal feststellen, ah, ist ja doch nicht alles so rosig an dem anderen. Und dann haben wir dieses Thema einerseits erstmal auf partnerschaftlicher Ebene. Und dann passiert genau das, was du gerade gesagt hast. Dann lernen wir mehr und mehr die Familien kennen untereinander. Auch da hat vielleicht jeder das mal beobachtet, dass es vielleicht sogar am Anfang auch noch so war. Wir haben uns alle lieb und alles ist toll und ach mein Gott, die sind ja so schön erfrischend verschieden oder anders, ne? Also da neigen wir dann vielleicht auch dazu, uns das Ganze so ein bisschen vielleicht zu schön zu reden. Vielleicht empfinden wir es aber auch als erfrischend anders, wie auch immer. Was aber schlussendlich eigentlich immer passiert ist, in Partnerschaften stellen wir häufig fest, sobald sie dann ein bisschen länger gehen, dass wir schon verschieden sind, ne? Also, dass unser Lebenspartner schon in grundlegenden Dingen einfach anders ist als wir. So. Und das Ganze lässt sich dann ja eben ausweiten auf die jeweiligen Familien. Also dieses Konstrukt, ich will das einfach erstmal nur nochmal am Anfang malen, weil das fast in jeder Partnerschaft so ist. Also ich habe noch keine Paare in den Trainings gehabt, wo die gesagt haben, unsere Elternhäuser sind ganz gleich, unsere eigenen Prägungen sind ganz gleich, bei uns ist alles cool. Es ist einfach nicht so. Es sind die Andersartigkeiten, die uns ja auch nicht umsonst zusammenbringen, weil wir dadurch sehr viel lernen sollen. Gehen wir gleich später nochmal drauf ein. Also erstmal, dass sich jeder darin wiederfindet und ich glaube, das ist bei jedem so. Wir kommen irgendwann in eine Situation, in Familienkonstrukte, auf Familienfeiern, wo wir einfach feststellen, es prallen, ich sag's mal wirklich so ganz deutlich, zwei Welten aufeinander. Es prallen wirklich zwei Welten aufeinander in zwei verschiedenen Konstrukten. Vielleicht manchmal sind die leiblichen Eltern noch zusammen. Auf der anderen Seite kommen vielleicht schon vier Elternanteile mit den jeweiligen neuen Partnern zusammen. Alleine da hast du schon dieses, oh, wir sind die Traditionellen, die koste es, was es wolle, aneinander festhalten oder auch einfach vielleicht sogar glücklich zusammen alt werden. Und du hast auf der anderen Seite dann schon Scheidungspaare, wo ja schon mal zwei Welten komplett aufeinander prallen können, weil die einen vielleicht entweder wirklich in diesem harmonischen Familienleben oder in diesem wir halten durch gemeinsam und die anderen aber eher so in die Richtung, und das kannst du jetzt auch unterschiedlich interpretieren, wir gehen weiter den eigenen authentischen Weg oder wir gehen den Weg des geringsten Widerstandes und tauschen immer wieder aus. Also da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Interpretationen. Also schlussendlich passiert auf jeden Fall Folgendes in jeden oder in mir allen bekannten Familienkonstellationen, dass zwei komplett verschiedene Welten aufeinander prallen. So. Und diese komplett verschiedenen Welten, die führen mehr und mehr zu mehr Reibungen, die du ja gerade angesprochen hast. Und dann entsteht genau das, dass sich vereinzelte Leute, weil in den seltensten Fällen, leider haben wir heute noch nicht komplette Familienkonstrukte bei uns, also dass die immer mit einem 10-Mann-Bus angereist kommen und sagen, wir wollen alle übrigens persönlich wachsen, sondern wir haben ja immer nur kleine Bruchteile von unterschiedlichsten
Könntest
Familienkonstellationen.
du ja mal anfangen damit? Könntest du ja mal so Workshops anbieten, wo du so, ja, aber geht nur ab 20 Personen. Und wenn deine Familie so klein ist, hast du halt Pech gehabt, funktioniert nicht.
Ja, dann seid ihr zum Scheitern verurteilt. Da, bei euch wird immer Krieg herrschen. Ja, wäre ganz spannend. Also wir haben ja glücklicherweise dadurch, dass es unser Coaching-Konzept ja schon viele Jahrzehnte gibt, sagt der Stefan immer wieder, ihm wird mittlerweile schon die dritte Generation geschickt, aber dann halt eben zeitversetzt. Manchmal, so war es bei mir ja auch, kommen wirklich auch Menschen mit ihren Eltern, wo du schon mal zwei Generationen hinbekommst, aber dann ist es ja trotzdem immer nur noch ein Familienkonstrukt, also das jetzt auch schon Schwiegereltern mit Schwiegersöhnen und die alle so zusammen waren, habe ich so jetzt bisher noch nicht erlebt. Gibt es bestimmt auch schon in unserem Kontext. Aber schlussendlich, lass uns erstmal zum einfachsten aller Fälle übergehen oder zum häufigsten aller Fälle übergehen. Es ist einer, es ist vielleicht ein Pärchen da. Und die Eltern sind nicht da, die Geschwister sind nicht da, die Schwiegereltern sind nicht da, wie auch immer, sondern wir haben halt immer nur einen kleinen Bestandteil dieses großen, neu zusammengewürfelten Familienkonstrukts bei uns. Und die Herangehensweise ist, also was wünschen sich die meisten eigentlich natürlich immer, und das weißt du genauso, der einfachste und bequemste Weg wäre natürlich, mich anzurufen und zu sagen, wie blöd die anderen alle sind und wie blöd der Vater und der Schwiegervater und der Opa und wer auch immer sind und dass die alle ja aus ihren Weltbildern heraus einer Murmel haben und dann machen wir uns jetzt Gedanken darüber, wie wir die anderen verändern können, ist nur leider nicht der Ansatz, den wir im Griff haben, sondern der Weg ist immer wieder der einzige Weg, den wir auch alleine beeinflussen können, ist uns anzuschauen, welchen Anteil haben wir an diesem gesamten Konstrukt und was sollen wir daraus lernen? Und ich habe gerade im Opening schon ein bisschen was dazu gesagt. Wenn ich als jemand, der zwischen den Stühlen steht, sag ich mal, einfaches Beispiel, ich habe eine Ehefrau, die mit meinen Eltern nicht kann, zum Beispiel, und ich stehe da jetzt als Konstrukt irgendwie zwischen den Stühlen, neben meiner eigen gegründeten Familie und meinen Eltern, und mich stört dieses Thema, dass da jetzt Disharmonie ist, dass die nicht vernünftig miteinander kommunizieren oder wie auch immer, dann können wir natürlich auf der einen Ebene, können wir über Fragestellungen, über unterstützende Kommunikationstechniken, können wir natürlich Hilfestellung geben, wie kriege ich vermittelt zwischen den Fronten? Der größere Lernanteil ist aber eigentlich der, mir anzugucken, warum stört denn dich das eigentlich als derjenige, der zwischen den Fronten steht? Warum stört es dich eigentlich, dass es da jetzt mal Reibung gibt? Ne? Reibung erzeugt ja eigentlich Wärme, ne? Und es gibt ja auch Menschen, die sagen, es braucht auch mal diese Reibung, damit Wachstum stattfinden kann. Bin ich übrigens auch ein großer Freund davon. Jetzt gibt es aber ganz viele Menschen, die mit einem sehr, sehr hohen Harmonieanteil durchs Leben laufen, einem sehr, sehr hohen Anteil von, ich will es allen gerecht machen, einem sehr großen Anteil von, boah, sobald irgendwie Disharmonie ist, fühle ich mich nicht mehr geliebt, habe ich Angst, dass das Familienkonstrukt zusammenbricht, habe ich Angst, dass ich die Liebe entzogen bekomme, vielleicht auch von meinen Eltern oder ein sehr hohes Bedürfnis nach, ich muss es meinen Eltern recht machen, ich muss es meinen Eltern vielleicht auch beweisen, ich brauche meine Eltern, vielleicht auch als guten Ratgeber an meiner Seite, wie auch immer. Und in dem Moment, wo solche Sachen auftauchen, hat derjenige, der zwischen den Stühlen steht, gerade ein Riesenentwicklungspotenzial. Und damit beschäftige ich mich dann auch einzig und alleine, dass ich mir einfach anschaue, es hat einen tiefen Grund, warum diese Situation entsteht und warum sie mit dir als Person gerade emotional was macht. Wir werden nicht alle an einen Tisch holen, also das machen ja Mediatoren, sind ja in so einer Richtung unterwegs, dass sie dann versuchen, alle an einen Tisch zu bringen und dann versuchen wir irgendwie eine Lösung zu finden, kooperativ. Ja, auf dieser Kommunikationsebene geben wir auch Hilfestellung. Viel wichtiger ist aber, auf der emotionalen Ebene anzusetzen. Warum macht es emotional mit dir so viel? Das ist eigentlich immer wieder der Ansatz, zu gucken, wie gelingt es uns, dort meinen Lernanteil zu identifizieren, ne? Und das ist dann auch die Herangehensweise, die ich mit den Leuten immer wähle, dass der Anfang eines Gesprächs ist eigentlich immer der, ich kotze mich aus und alles ist scheiße und das nervt mich und das darf so nicht sein. Und dann gehe ich eigentlich immer rein mit den Leuten und versuche zu identifizieren, über entsprechende Fragestellungen, was ist für dich das Allerschlimmste gerade daran, ne? Also, dass wir uns wirklich auf die Suche machen, was ist jetzt gerade an der Situation für dich wirklich das Allerschlimmste oder was ist für dich sogar auch das Allerschlimmste, nicht nur in der gegenwärtigen Situation, sondern in deinem Kopf vom Szenario her, wie sich das weiterentwickeln könnte. Denn häufig ist es bei den Menschen ja gar nicht der gegenwärtige Moment, der so viel Angst, Sorgen, Zweifel auslöst, sondern das Szenario, was wir uns in unserem Kopf ausmalen, was sich daraus jetzt alles entwickeln könnte, aus der gegenwärtigen Disharmonie, was könnte sich daraus jetzt noch alles Schlimmes weiterentwickeln? Wozu könnte das eigentlich im schlimmsten Fall noch führen? Und da gehe ich ganz gerne in diese Worst-Case-Szenarien rein, um uns mal wirklich damit zu konfrontieren, was ist denn der Worst Case, vor dem wir dann, ne, wenn wir immer weiter, immer tiefer reingehen, da gehen wir häufig alleine gar nicht so tief rein, weil wir uns davor schützen wollen. Deshalb braucht es da auch immer wieder so diesen Blick von außen, dass ich über die Fragestellung schaue und jetzt gehen wir nochmal eine Stufe tiefer und nochmal. Und was wäre denn, wenn das noch eintritt? Und das sogar noch. Und jetzt im schlimmsten Fall wenden sie sich komplett von dir ab und du siehst sie bis an dein Lebensende nicht mehr so. Jetzt im ganz schlimmsten Fall, gemalten Fall, ne? Und da dann wirklich reinzugehen und zu gucken, und was sollen wir daraus jetzt lernen? Was ist mein Lerneffekt daraus, der mir gerade dadurch gezeigt wird und wo ich jetzt für mich auch hinschauen darf? Weil nur wenn ich den erkenne und den für mich meister, passiert nämlich dann auch häufig Folgendes, dass auf einmal wieder eine Annäherung stattfindet zwischen den Parteien, weil ich persönlich für mich den emotionalen Druck löse, der jetzt gerade in mir aufkommt durch die entstandene Situation. Und das ist dann etwas, was wir wieder selbst in der Hand haben, ne? Wir haben die anderen nicht selbst in der Hand. Wir können, und das ist vielleicht noch etwas, worüber wir einen Ansatz bei den anderen auch gewinnen, wir können natürlich durch entsprechende Fragestellungen den anderen auch Hilfestellungen geben, dass die auch für sich erkennen, wo dürfen die auch wachsen, was dürfen die vielleicht auch lernen. Ne? Also ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, daran wird es, glaube ich, immer einfacher. Ja, wenn ein Konflikt entsteht zwischen, keine Ahnung, einer Mutter und einer Frau oder einer Mutter und dem Schwiegersohn quasi, dann. Und ich sage jetzt einfach mal, der Schwiegersohn wirft jetzt der Mutter irgendwas, also der Schwiegersohn wirft der Schwiegermutter irgendwas vor den Kopf und sagt, du bist immer so oder du bist immer so oder du machst immer so und du verhätschelst die Kinder immer so und du gibst denen immer Süßigkeiten oder keine Ahnung oder du bist unzuverlässig oder was weiß ich. In irgendeiner Situation entsteht so emotional irgendein Vorwurf, dann sind da ja immer zwei Sachen drin. Du hast den einen, der diesen Vorwurf formuliert, du hast aber auch den anderen, der den Vorwurf formuliert bekommt. Und jetzt brauchen wir uns nicht über die Art und Weise und ob das richtig ist oder falsch, statt emotional zu äußern, brauchen wir uns jetzt gerade gar nicht drüber unterhalten, sondern es geht ja vielmehr darum, dass für beide ein Entwicklungspotenzial drin schlummert. Für mich als der, der den Vorwurf formuliert, aber auch für den, der den Vorwurf formuliert bekommt. Sofern derjenige, der den Vorwurf formuliert bekommt, da auch emotional drauf reagiert. Es soll ja Menschen geben, die sowas eiskalt an sich abprallen lassen können und einfach da in Liebe drüber hinwegsehen können und trotzdem sagen können: Ach, Schwiegertochter, Schwiegersohn, wie auch immer, ich hab dich trotzdem lieb. Meistens sind das nicht die Menschen, die mir so begegnen, meistens sind eher die Menschen so, dass ich werde angegriffen, ne, durch einen Vorwurf und jetzt schieße ich dagegen. Und in dem Moment, wo die Menschen dagegen schießen, haben sie natürlich selbst für sich auch einen Lerneffekt, der für sie darin schlummert. Und da kann ich natürlich dann auch, selbst wenn die Menschen nicht in der Thematik sind, mal die Frage stellen, was könntest du denn jetzt daraus lernen? Weil auch wenn du jetzt sagst, der Vorwurf, der gegen dich gemacht wird, der ist nicht gerechtfertigt, vielleicht steckt ja trotzdem ein kleines Stückchen Wahrheit drin, dass du zu unzuverlässig bist, dass du zu emotional bist, dass du zu nachsichtig bist, dass du zu leichtsinnig im Umgang mit Süßigkeiten bist. Was weiß ich, ne? Also ich stelle ganz, ganz häufig fest, vielleicht eine weitere schöne Hilfestellung für jeden, der uns gerade zuhört. Wenn wir emotional einen Vorwurf gegenüber einem anderen Menschen formulieren, dann heißt das nicht, wir müssen den zu 100% für uns übernehmen. Aber es steckt häufig ein kleiner Funke drin. Deshalb wäre jetzt so, um bei dem Beispiel zu bleiben, jemand sagt zu dir, du bist immer zu unzuverlässig. Ne? Wir neigen dann ja so in der Emotion auch dazu, so zu pauschalisieren. Immer bist du so, immer machst du das. Und das greift uns natürlich an, weil wir uns selbst nicht so sehen, zumindest nicht immer. Und wir sind ja eigentlich auch nicht immer so, aber in den Emotionen wird ja häufig dieser Vorwurf so als immer formuliert. Dann kann ich als derjenige, der jetzt den Vorwurf bekommt, immer bin ich unzuverlässig, kann mir dann die Frage stellen, natürlich nicht in der Situation, da wird es mir nicht gelingen, da werde ich erstmal auf Gegenangriff gehen im Normalfall oder ich ziehe mich zurück und bin stur, wie auch immer. Ich kann mir dann aber in einer ruhigen Minute trotzdem mal die Frage gefallen lassen, hey, welcher Funke Wahrheit steckt denn da dran an der Unzuverlässigkeit? Ich bin nicht immer unzuverlässig, das weiß ich, aber vielleicht darf ich ja ein bisschen lernen, zuverlässiger zu werden. Vielleicht bin ich ja nicht immer so verlässlich und nicht immer so pünktlich und nicht immer so zuverlässig, was meine Aussagen angeht und halte mich nicht immer an alle Absprachen. Also es schlummert in allem, was passiert. Ne? Also wir sind ja auch große Freunde davon, immer zu sagen, nichts passiert zufällig. Deshalb dürfen wir uns vielleicht auch dafür öffnen, zu sagen, in allem, was passiert, schlummert für jeden Beteiligten irgendein Lernprozess. Was nicht heißt, ich muss es mir komplett anziehen, aber ein kleines bisschen kann ich sicherlich darin lernen und mir angucken und gucken, was kann ich lernen, weil was passiert dadurch, wenn jeder sich seinen Anteil nur ein bisschen anschaut, wir nähern uns wieder einander an. Wir, diese sehr verhärteten Fronten von du bist immer so und du machst immer das, wir nähern uns an, indem wir uns anschauen, ja, immer bin ich nicht so, aber vielleicht manchmal. Und dadurch gehen wir wieder einen Schritt aufeinander zu und dadurch können wir auch wieder ein harmonischeres, familiäres Miteinander erleben. Und jetzt gibt es aber ja die einen, die sagen, ja, aber der andere, der macht das nicht. Ja, der andere macht das vielleicht nicht. Mein Anteil ist aber, meinen Schritt trotzdem zu gehen. Jetzt sind wir so ein bisschen bei der goldenen Regel. Behandle andere so, wie du selbst behandelt werden willst, ne? Also mach du halt trotzdem deinen Anteil. Du hast nicht im Griff, ob der andere seinen Anteil macht, aber du hast deinen Anteil im Griff. Weil wenn du deinen Anteil erkennst und deine Hausaufgaben machst, hast du für dich deinen Lerneffekt vollzogen. Und häufig passiert es dann auch, dass der Gegenüber sich trotzdem annähert. Du kannst widersprechen, geil.
Es rappelt nicht mehr im Haus.
Sehr schön.
Ja, ich finde es spannend, wie du das beschreibst, dass man das trotzdem macht, weil oftmals ja dadurch, dass dich irgendwas triggert, dass dich irgendwas, sagen wir mal, trifft, merkt das die andere Person unterbewusst. Und dann wird das bei der Person wieder getriggert. Und in dem Moment, wo du dran arbeitest, gibst du gar nicht also gibt es gar nicht diese Angriffsfläche. Diese Angriffsfläche ist einfach weg. Und dadurch entstehen einfach auch weniger Themen. Und das ist ja auch ein Einfluss, den du aufs System hast, weil du an dir selbst arbeitest. Was ich auch nochmal sagen wollte, weil du gesagt hast, am Anfang ist immer alles rosig und so weiter und dann später kommen dann einfach irgendwelche Themen hoch. Ich finde, ein ganz schöner Ansatz, in wo ich mich dafür entschieden habe, das auch so zu glauben. Ist gerade in der Partnerschaft und auch in der Familie, wenn man sich mal fragt, mit wem ist man denn am häufigsten immer im Streit oder im Diskutieren? Und es ist ja schon als Kind immer deine Eltern gewesen oder die Leute, denen du am nächsten bist oder deinen besten Freunden. auch mit der Partnerschaft, dass ich bin der Meinung, dass je enger du emotional bist, je näher man sich kommt, desto sicherer fühlt man sich, um die alten Wunden von früher hochkommen zu lassen. Das heißt, wenn früher habe ich das gedacht, und ich sehe das auch oft bei vielen Freunden von mir, wenn es dann darum geht, in der Partnerschaft passt das nicht, das passt nicht, da ist die Person anders als ich, das sind die und die Themen, das nervt mich immer. Da kann man sagen, ja, okay, das passt nicht, das heißt, es ist ein schlechtes Zeichen für die Beziehung, ich entferne mich davon. Oder du sagst, okay, da kommen Themen hoch, weil ich mich jetzt 100% öffnen kann, weil ich meine Wunden zeigen kann und dass die dann noch bearbeitet werden können. Hier dieses Thema, okay, ich zeige mich verletzlich vor mir selbst, vor meinem Partner, vielleicht auch vor der Familie, um dann aber auch wirklich einen Weg aufgezeigt zu bekommen, wie das besser werden kann. Und deswegen finde ich so, das größere Thema natürlich ist die Familie, aber einen großen Einfluss auf dieses familiäre, beziehungsweise das familiäre System hat einen großen Einfluss auf dich und deine Beziehung. Und das ist so das Fundament. Und dann kommt natürlich noch das Fundament runter, du selbst. Dieses, was ist denn wirklich der Einfluss von meiner Beziehung auf mich? Was ist der Einfluss von mir auf die Beziehung? Was ist der Einfluss von unserer Beziehung auf das Familiensystem und andersrum? Also, dass man das so ein bisschen runterbricht. Und ich glaube, je tiefer du halt gehst von diesem Familienkonstrukt auf die Beziehung, auf zu einem selbst, desto mehr Möglichkeit zur Veränderung hast du halt auch einfach. Also der Einflussbereich ist bei dir natürlich am größten, bei deiner Partnerschaft ein bisschen größer, bei deiner Familie natürlich viel kleiner. Du kommst immer wieder mehr zu dir selbst. Und das ist auch deswegen schön, dass du das sagst, dass es im Prinzip darum geht, hey, über was hab denn ich die Kontrolle? Und im Endeffekt, klar kannst du sagen, irgendwann sollen die Sachen so sein, wie sie sein sollen. Weißt du, was ich meine? Dass ich sage, okay, ich bin jetzt halt in der Familie. Das heißt, da wird auch irgendwann meine Aufgabe sein zu wachsen. Ich bin in der Partnerschaft, wird auch irgendwann meine Aufgabe zu wachsen. Ich bin jetzt bei mir selbst, ich merke, ich habe die und die Themen aus der Kindheit, okay, das ist meine Aufgabe zu wachsen. So kann man so sehen. Ich finde aber auch diesen Gedanken, okay, ich entscheide mich dafür, ich will an meiner Partnerschaft arbeiten, ich entscheide mich dafür, ich will an der Familiensituation arbeiten. Und das ist, finde ich, das Wichtige, zu sagen, ich entscheide mich dafür, das heißt, ich übernehme die Verantwortung. Ich will, dass es besser wird und ich vertraue darauf, dass die Sachen, die hochkommen, auch eine Berechtigung dafür haben. Und deswegen finde ich das auch so spannend, wie du das formuliert hast, dieses immer wieder sich zu fragen, okay, was ist denn mein Thema, mit was kann ich arbeiten und dann zu beobachten, wie sich das auf das System Partnerschaft und auf das System Familie auswirkt. Und dann dementsprechend vielleicht auch ein Vorbild zu sein und auch den anderen die Möglichkeit zu geben, auf diesen Zug aufzuspringen. Zum Beispiel, wenn du in der Familie bist, wo die Leute nicht über ihre Probleme reden. Dass du dann der Erste bist, der das macht. Auch wenn es am Anfang scheiße ist, alle sind dagegen, gehst auf Widerstand, merkst, okay, das belastet mich emotional auch. Ja, okay, geil, ich kann da jetzt dran arbeiten, so. Und dann bist du im Prinzip dieser erste Baustein, der das System beginnt, sagen wir mal, positiv zu verändern.
Ja, schönes Bild, ja.
Ja, und das finde ich, ist halt wichtig.
Ja, und damit bist du wieder in der machtvollen Rolle, beeinflussen zu können, ne? Weil wie groß ist der aktive Einfluss darauf, dass deine Eltern, deine Geschwister, deine Schwiegereltern, dass die sich weiterentwickeln und verändern? Der Einfluss ist nicht da. Also der bewusste und aktive Einfluss darauf einwirken zu können, ist erstmal nicht da. Aber du kannst halt mit dir die ganze Zeit arbeiten. Und ich fand dieses Bild geil, weil da kam bei mir sofort so dieses präventive Weiterentwicklung ist, ich muss heute gar nicht zwingend ein akutes emotionales Thema haben mit irgendwem. Ich kann aber von heute an einfach mal reflektieren in die Vergangenheit herein und kann mir mal überlegen, wo waren denn in der Vergangenheit die meisten emotionalen Schnittmengen, ne? Also jetzt fällt mir gerade sofort Weihnachten ein, ne? Also was ist zum Beispiel so viele Menschen grault es, ich will jetzt nicht sagen heute schon davor, ein halbes Jahr vorher, aber es grault vielen Menschen vor dem Weihnachtsfest. Mir heute schon mal die Frage zu stellen, Was ist es denn, was an dem Weihnachtsfest vielleicht sogar Jahr für Jahr immer und immer wieder für Reibungen sorgt? Und kann mich vielleicht heute selber schon hinsetzen, welchen Anteil, welchen Beitrag kann ich heute schon dazu leisten, damit das nächste Weihnachtsfest anders wird? Welchen Lernprozess darf ich vielleicht gehen, dass ich diese Emotionen nicht in einem halben Jahr auch wieder durchlaufen werde müssen?
Was ich ganz wichtig hier finde, ist das Thema Verständnis. Wenn ich an eine Familienkonstellation denke und ich denke mir, okay, das ist schwierig, da könnten die und die Themen aufkommen, wie du jetzt auch gesagt hast, wo man denkt an Weihnachten und du denkst halt irgendwie an, boah, keine Ahnung, dann kommen die und die Konflikte wieder, dann kommt der Onkel und dann ist
Ja.
das und irgendwie, also dieses unangenehme Gefühl. Und was ich fest glaube, ist, dass du so, wie du andere behandelst, behandelst du auch dich und andersrum. Das heißt, in dem Moment, wo du jemand bist, der im Prinzip alles verurteilt und vor allem auch ganz wichtig, das nicht versteht, nicht versucht zu verstehen, weil dem Moment, wo du versuchst, in dem Moment, wo du andere nur verurteilst, kommst du in keine Position, wo du das versuchst zu verstehen, diese Empathie aufzubringen.
Ja, cool.
Aber dann ist natürlich die Frage, okay, warum kannst du das nicht? Dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du dir selbst kein Verständnis gegenüberbringen kannst und dir selbst keine Empathie. Das heißt, ich habe schon oft die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mehr Verständnis für mich selbst zeige, mir selbst, sagen wir mal, empathisch gegenübertrete, auch verständnisvoller bin, wenn ich in so einem Zustand bin, dann bin ich auch verständnisvoller anderen gegenüber. Das heißt, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich habe das und das Thema, das triggert mich, ich verurteile mich nicht dafür, ich erkenne das, ich verstehe das, ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass ich bei anderen Leuten was erkenne, dass ich dann zum Beispiel, ja, okay, die Person hat jetzt einen dummen Kommentar gemacht. Klar könnte ich sagen, hey, warum sagt er sowas? Was soll der Scheiß? Oder du denkst dir halt so, okay, warum hat er diesen Kommentar gesagt? Was sagt das über ihn selbst aus? Und das soll jetzt nicht so überheblich klingen, so dieses, okay, ich sehe jetzt direkt dieses, oh, die Armen, die haben ihre eigenen Probleme oder so, sondern einfach dieses, hey, ich will verstehen, warum die Person sowas sagt. Und anstatt zu sagen, okay, das hat direkt was mit mir zu tun, so, nee, das hat mehr mit der anderen Person zu tun. Weil das ist ja immer das, was ein Mensch, der komplett glücklich ist, der sich selbst akzeptiert, der schießt nicht gegen andere Leute.
Richtig,
Der ist bei
richtig,
sich. Und
richtig.
das ist halt so dieses Verständnis sich selbst gegenüberbringen, hilft dir dabei, Verständnis anderen Menschen gegenüberzubringen und Sachen nicht direkt persönlich zu nehmen, sich davon zu distanzieren und zu sagen, hey, so wie ich meine eigenen Themen habe, so wie ich Verständnis für mich habe, kann ich darauf vertrauen, dass jeder andere auch seine Themen hat und dass dieses Schießen gegen jemand anderen oder dieses Emotionale, dieses Verurteilen, was auch immer das sein mag in der Familie, mehr mit der Person selbst zu tun hat, als man glaubt. Und in dem Moment, wo ich dann als Vorbild vorangehe und sage, hey, komm, ey, ich verstehe dich sowas, warum belastet dich das? Warum, weißt du, also, dass du nicht die Person verurteilst, wie sie sich ausdrückt, sondern versuchst, Verständnis und Empathie zu zeigen. Und dann fühlt sich die Person vielleicht auch verstanden und kann mehr Verständnis für sich selbst aufbringen. Das heißt, du hilfst der Person, mehr Verständnis für sich selbst aufzubringen. In dem Fall wird sie dann auch wieder mehr Verständnis dir selbst gegenüberbringen. Und so schaffst du das halt, dass du halt diesen Kreis von ich verurteile dich, du verurteilst mich, ich habe hier kein Verständnis, da kommt wieder kein Verständnis und dann bist du in diesen, es wird über Themen nicht gesprochen, da ist irgendwas im Raum, jeder fühlt sich irgendwie angegriffen, jeder bezieht sich nicht auf sich selbst, sondern sagt also, ja, die Familie oder was weiß ich. Und so kannst du halt den entscheidenden ersten Schritt machen, den Unterschied machen.
Ja, mega gut, weil das ist das alles Entscheidende. Du hast einen sehr entscheidenden Satz gesagt, den will ich nochmal hervorheben, dass wenn ich kein Verständnis für mich selbst habe, fällt es mir auch schwer, Verständnis für andere zu haben. Und ich glaube, darin erkennen sich ganz viele Menschen wieder, ich mich auch. Da, wo ich mit mir noch nicht im Reinen bin, da bin ich auch in der negativen Bewertung in den Verhaltensweisen anderer. Da, wo ich mit mir noch zu hart ins Gericht gehe oder da, wo ich bei anderen zu hart ins Gericht gehe, gehe ich auch bei mir selbst ins Gericht. Ne, wir sind ja eigentlich, wir neigen ja eher dazu, die anderen zu kritisieren und das ist immer ganz schön. Da kann jeder für sich einfach mal reflektieren. Wo ich andere Menschen kritisiere, kritisiere ich eigentlich indirekt die ganze Zeit mich. Also überall da, wo ich mich bei anderen Menschen darüber aufrege, ist es das Thema, wo ich mich selbst auch über mich noch aufrege. Weil sonst ist genau das, was du sagst, jemand, der mit sich im Frieden ist, würde niemals den anderen bewerten. Jemand, der mit seinen Entscheidungen im Frieden ist, würde niemals andere Menschen für diese Entscheidungen bewerten. Und das ist ganz, ganz entscheidend. Das hat für mich ganz viel Weisheit. In dem Moment, wo ich mit mir im Frieden bin, bewerte ich andere Menschen nicht mehr. Und überall, wo ich andere Menschen bewerte, bin ich mit mir noch nicht im Frieden. Das ist einfach ein Zusammenhang, ob wir wollen oder nicht. Was ich noch mit reingeben möchte, gerade für die Konflikte unter verschiedenen Generationen ist, was mir total trotzdem auch geholfen hat, Verständnis für ältere Generationen aufzubringen, ist der Blick auf die Lebensumstände dieser Menschen und auf die Rahmenbedingungen der Menschen, während sie aufgewachsen sind oder in denen sie immer gelebt haben. Ne? Also gerade so die Generation, eine Generation vor uns oder noch eher die Generation, zwei Generationen vor uns, die wirklich in der Kriegszeit aufgewachsen sind. Ne? Dass denen Sachen wichtig sind wie hör auf rumzuheulen, hau rein, wir müssen ackern, ist vollkommen normal, weil die in der Nachkriegszeit oder in der Kriegszeit, ey, da haben die ums Überleben gekämpft, da wussten die nicht überleben wie die nächsten Tage, Wochen und dass es da darum ging, auch als sie nachher aufgebaut haben, da ging es nicht um Work-Life-Balance oder so eine Scheiße, da ging es einfach darum, klotz rein, dass wir wieder ein Dach über dem Kopf haben, gib alles Mögliche, damit wir irgendwie die Familie ernähren können, da geht es nicht darum, hier dein Job soll Erfüllung bringen oder so. Das war einfach in den Generationen so. So sind die aufgewachsen. Das war deren Alltag über Jahrzehnte teilweise. Und da hat es mir auch total gut geholfen, Verständnis für die aufzubringen, wenn ältere Generationen sagen, so ein Scheiß, mein Stiefopa, das beste Beispiel, so krasser Typ, der ist mittlerweile über 80. Über 80 heißt, der geht seit über 20 Jahren, steht der jede Nacht um 3 Uhr auf, um Zeitungen austragen zu gehen. Mittlerweile über 80. So, warum? Der ist in einer mehrköpfigen, ich glaube, der hatte 5 oder 6, weiß gar nicht so genau, 5 oder 6 oder waren die zu 7? Irgendwie ganz viele Geschwister. Der war einer der jüngsten in der Nahrungskette. Das heißt, da wurde ja früher, wurde ja gegessen vom Vater ausgehend und dann wurde ja runter, was dann noch übrig blieb, der Größere. Also da wurde ja so verteilt, das Essen. Ne? Also erstmal der Vater. Und dann der Hackordnung nach wurde er runterverteilt. Das heißt, der hat selten was zu essen bekommen. Heißt, ist in totalen Essensmangel aufgewachsen, ist in totalen Geldmangel aufgewachsen, hat sich sein Leben lang die Füße wund geknüppelt und war Bäckermeister und ist sein Leben lang nachts aufgestanden, um nachts Brötchen zu backen. Geht in Rente. Alle um ihn herum im Umfeld sagen, der soll doch jetzt seinen Lebensabend genießen und soll doch froh sein, dass er nicht mehr abends oder nachts aufsteht. Und der steht seit 20 Jahren auf, weil der sich eine Nebentätigkeit gesucht hat, wo der weiter nachts aufstehen kann, wo der weiter Geld verdienen kann, zusätzlich zur Rente. Und also der hat alles, was er braucht zum Leben. Ne? Also ist jetzt nicht so, wenn du jetzt da drauf guckst, dann siehst du, der hat eine Wohnung oder Haus und der hat Geld, Rücklagen ohne Ende, der hat alles in der Wohnung. Was weiß der Geier, aber der ist halt aus seinen heftigen Generationenprägung heraus, rennt er heute halt durch sein Leben und auch noch mit über 80, bleibt dadurch aber total frisch im Kopf und wo Außenstehende sagen, mein Gott, der soll doch einfach sein Leben genießen. Und da nicht in die Bewertung zu gehen und zu sagen, der sollte doch so oder so oder so bleiben, sondern ins Verständnis zu gehen und zu gucken, wie ist denn der aufgewachsen und warum kann der auch einfach nicht anders und aufzuhören, damit den dafür zu verurteilen, sondern einfach zu sehen, der Junge ist über 80, immer noch geistig voll auf der Höhe und geht einfach diesen Weg weiter, weil er nicht anders kann. Logischerweise setzt er sich, logischerweise nicht, aber eigentlich auch klar, dass er sich mit über 80 jetzt nicht mehr mit seinen tiefen Kindheitsprägungen auseinandersetzt. Über 80-Jährige hatte ich jetzt auch noch nicht im Seminar, über 60-Jährige hatte ich schon, aber älter noch nicht. Dadurch dann halt einfach da auch mehr ins Verständnis mit dem zu kommen und dass der auch Weltanschauungen hat zum Thema Partnerschaft, dass der Weltanschauungen zum Thema Arbeit hat und so, ey, ist doch vollkommen normal, dass der nicht auf den
Ja.
Selbstfindungstrip mit aufspringt, so.
Aber du weißt, also du weißt auch manchmal nicht, okay, ist das jetzt so ein, ich muss, also muss ich das tun? Ich will das eigentlich nicht, ich muss das tun. Oder es sind solche Sachen, ich meine, das ist wieder ein anderes Thema, aber ist das eine Sache, die einen erfüllt. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Also das ist halt wieder das, es ist auch wenn andere sagen, okay, das, also wir persönlich, jetzt gerade in diesem Persönlichkeits, in dieser Persönlichkeitsbubble, tendieren vielleicht auch dazu zu sagen, okay, boah, der macht irgendwas, ach, der hat schon bestimmte Prägung oder so. Aber das ist, glaube ich, auch so ein schmaler Grat, weil es kann auch einfach sein, dass du sagst, ey, mich erfüllt es mit Energie, wenn ich eine Aufgabe habe. Mich erfüllt es mit Energie, wenn ich einen Sinn habe, für den ich noch überhaupt noch aufstehe, weil warum soll ich denn jetzt noch
Logisch.
aufstehen, wenn ich nichts mehr zu tun habe?
Voll, ja.
Und auch so dieses, was ich vorhin gesagt habe, ich entscheide mich dafür, für irgendwas zum Beispiel Verantwortung zu übernehmen. Und da kommen wir auch wieder zu diesem Thema, einfach Verständnis zeigen. Ich kann mich ja dafür entscheiden, zu versuchen, mehr Verständnis zu zeigen, für mich und auch für andere. Und ich hab's immer so im Kopf, wenn man diesen Weg beschreitet, ist auch oft so dieses, ja, aber dann verzeihst du ja allen Leuten, dann lässt du dich ja runterkriegen, dann stehst du ja nicht für dich selbst ein. Und ich finde, das ist auch wieder, kann man sagen, wenn es gibt viele Leute, die sagen, ja, okay, ich bin voll verständnisvoll für andere, aber dabei wird nicht mehr auf sich selbst geachtet. Das heißt, du guckst dann nur noch bei anderen Leuten und sagst, ja, ich kann das verstehen, der hat eine schlimme Zeit gehabt und so weiter. Aber deswegen ist im gleichen Schritt wichtig, ja, ich zeige Verständnis. Ich schaue aber auch, wo es vielleicht mich betrifft, wo ich dann auch sage, okay, hier ist eine Grenze. Ich weiß, mich betrifft das jetzt vielleicht auch gerade. Und das ist vielleicht auch mein Thema. Und ja, ich kann dich auch verstehen, aber es ist trotzdem scheiße, was du sagst. Es ist trotzdem scheiße, was du machst. Aber trotzdem werde ich persönlich dran arbeiten. Und dadurch, dass ich persönlich dran arbeite, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Person auch selbstständig anfängt, auch dran zu arbeiten. Weil du wirst ja niemals jemanden dazu bekommen, was zu verändern und zu sagen, ja, guck mal, das machst du falsch. Sondern nee, du zeigst Verständnis der Person gegenüber und übernimmst die Initiative und machst das dann besser. Das war wieder so ein, weißt du, diese Nuancen zwischendrin, okay, was ist vielleicht zu viel, was ist zu wenig, wo zeige ich zu viel Verständnis und stehe nicht für mich selbst ein, wo stehe ich vielleicht zu viel für mich selbst ein und habe zu wenig Verständnis, da auch zu sehen, okay, wo ist jetzt das, was sich gut anfühlt und wo ist langfristig für beide Personen das Beste.
Das ist eine schöne Überleitung, Nils, weil ich hatte mir noch überlegt, als nächstes Thema dieser schmale Grat zwischen Selbstoptimierung und Selbstannahme. Das passt eigentlich ganz gut dazu. Also wo ist mein Lernanteil, ne? Und wo ist einfach das, wo soll ich was für mich daraus lernen und wo kann ich weiter annehmen? Ne? Also das finde ich ist ganz, das ist ein ganz schmaler Grat einfach, weil der halt immer klar Grenzen setzt, für den ist wichtig, dass er mal weniger klare Grenzen setzt. Für den aber, der für alle Verständnis hat, für den ist der Lerneffekt zu lernen, mal nicht mit jedem Verständnis zu haben. Und das ist halt eben genau dieser schmale Grat, der so individuell ist. Und gleichzeitig dann eben dadurch auch eben so viel Spannendes mit sich bringt, weil jeder für sich ein ganz individuelles Lernpotenzial hat, in das er wachsen darf. Also vielleicht wollen wir das in der nächsten Folge mal machen, weil das ist für mich auch in meiner aktuellen Situation ein ganz, ganz spannendes Thema. Wo optimiere ich mich noch selbst und wo darf ich auch einfach mal wieder fünfe gerade sein lassen, denn in der Persönlichkeitsbubble, von der du gerade gesprochen hast, verrennen sich auch ganz viele. Und wo ich jetzt auch noch mehr meine Teilnehmer darauf sensibilisieren möchte, ist, dass wir trotzdem noch leben dürfen, dass wir trotzdem noch Emotionen ausleben dürfen, und nicht und in diesem Selbstoptimierungswahn, uns verrennen und dadurch vielleicht auch unsere wahren Bedürfnisse mehr und mehr verwerfen, weil wir meinen, wir müssen jetzt für jeden Verständnis und Mitgefühl haben, weil das müssen wir auch nicht. Aber das können wir ja gerne in der nächsten Folge machen. Ihr Lieben, es war schön, dass wir wieder da waren. Das Klopfen konnten wir auch jetzt größtenteils ausblenden. Mir wäre wichtig, nochmal das reinzugeben. Ich weiß, wir haben zwei, drei Hände voll ganz, ganz treue Zuhörer. Wir haben auch einige Nachrichten bekommen, wann kommt denn wieder die Folge und warum seid ihr gerade nicht live, wie auch immer. Wir wollen gerne maximal größten Mehrwert liefern und Uns wäre total damit geholfen, wenn ihr uns einfach auch nochmal mitteilt, was aktuell so Themen sind, die ihr euch wünschen würdet, über die wir sprechen können. Die werden natürlich nicht namentlich hier erwähnt, logischerweise, aber ihr könnt euch immer sicher sein, weil das stelle ich auch immer wieder in all meinen Seminaren fest. Die Themen, die einzelne Teilnehmer haben, die haben auch andere, die sich aber manchmal nicht trauen, die Frage zu stellen. Deshalb, die Mutigen unter euch, die uns mal einen Wink geben wollen, gerne her damit, weil wir wollen den Podcast für euch machen, nicht für uns. Wir quatschen super gerne über alles und am liebsten aber über die Themen, die euch am meisten beschäftigen. Deshalb meldet euch gerne. Gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao,
Ciao.
ciao. Und das war es auch schon wieder für heute mit deinem Lieblingspodcast Mind Matters. Wir freuen uns, dass du auch heute wieder mit am Start warst und sind dir natürlich selbstverständlich auch heute wieder extrem dankbar, wenn du uns weiterempfiehlst, wenn Freunde, Bekannte, wo du sagst, hey Mensch, die sollten diesen Podcast auch mal hören. Teil den Podcast super gerne mit Freunden, mit Bekannten, mit Menschen, wo du sagst, die sollen auch in Leichtigkeit ihr volles Potenzial entdecken können. Und dann freuen wir uns, wenn du und vielleicht auch der ein oder andere beim nächsten Mal auch wieder bei uns reinhört. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao.